Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Heute ist wieder Donnerstag. Guten Abend wünscht das Team vom Studio Merten zu Ihrem Vorgebirgsmagazin. Nun, ein Studiogast, über den wir uns sehr freuen, den wir kürzlich hier im Studio hatten, Sven Plöger. Wer kennt ihn nicht? Aber dazu gleich mehr Infos. Ich begleite Sie heute durch diese Stunde. Ich bin Claudia Merkle. Ich sagte eben schon, zu Besuch bei uns war der Meteorologe und Autor Sven Plöger, bekannt auch als beliebter Wettermoderator im Fernsehen. Im Anschluss an die Veranstaltung Ortsgespräch des Bornheimer Ortsvorstehers Dominik Pinsdorf haben wir uns gefreut, Sven Plöger auch im Studio Merten am Mikrofon begrüßen zu können. Sein Weg zur Meteorologie, zum Fernsehen, aber auch der dramatische Klimawandel soll ein wichtiges Thema sein. Und jetzt sind der Studioleiter Otto Ganser und auch Dominik Pinsdorf als Gastmoderator im Gespräch mit Sven Plöger.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Plöger.
Guten Abend, Herr Ganser, ich freue mich.
Ja, und ich mich umso mehr, dass Sie trotz einiger Beschwernisse noch zu uns gekommen sind, zu später Stunde. Aber meine erste Frage, trotz aller Freude, dass Sie gekommen sind, wie war denn die Veranstaltung, von der Sie gerade kommen? Da war ja das sogenannte Ortsgespräch mit Dominik Pinsdorf, der jetzt mit mir zusammen gleich das Gespräch mit Ihnen führt, das Interview hier. Wie war das denn? Wie war das Publikum?
Ich kann das ganz schnell machen. Es war toll.
Toll.
Es war wirklich ein schönes Ereignis. Nicht nur deswegen, weil Dominik Pinsdorf einer ist, der einfach toll einen in Gespräche verwickeln kann, sondern auch, weil da ein Publikum gewesen ist, was einfach sich A, natürlich fürs Thema interessiert hat, aber weil ich Klima und diese ganzen Themen sind ernst. Gleichzeitig kommt ja noch Wetter ein bisschen dazu, was ja auch meine Geschichte ist. Und wenn man einem Publikum gegenüber sitzen darf, was Humor mitbringt, wo man das dem Humorpublikum schon ansieht, dann stachelt das einen auch an. Und wir hatten eine tolle Wechselwirkung. Ich habe das so empfunden. Und weil Sie es gerade gesagt haben, man kann im Radio ja oft nicht so gut gucken, weil es ja eben kein Bildmedium ist. Mein Knie, was mich im Moment einschränkt, wurde letzte Woche operiert. Da hat aber ein Arzt, also ein Professor, der war da mit Arthroskopie-Möglichkeiten unterwegs und hat da jetzt rumgewurschtelt und das wird, glaube ich, jetzt immer besser. Mhm. Es ist halt einfach so, ich muss in Summe jetzt 6 Wochen auf Krücken rumeiern, das ist immer ein bisschen beschwerlich. Man merkt, wie sinnvoll es eigentlich ist von der Natur, dass der Mensch 2 Beine hat und nicht nur 1. Mhm. Also das ist etwas, was ich im Moment jeden Tag feststelle. Aber da durfte ich ja sitzen auf der Bühne. Tolle Leute, toller Pinsdorf, ich bin zufrieden. Und jetzt darf ich noch in Ihrem tollen Raum hier sein. Was ja. Will man mehr an so
und
einem
hier
Tag?
Hier können Sie auch sitzen.
Ja, es ist fantastisch.
Ja, gut. Ja, das ist ja so ein bisschen Heimspiel fast. Ne? Sie sind ja hier in Bonn geboren und in St. Augustin-Menden aufgewachsen.
So ist
zur
it?
Schule gegangen.
Yeah.
Ja, das ist ja ein Stück Heimat. Es ist zwar ein bisschen so über den Rhein, ne, von hier
ja,
aus.
Ja, aber das ist ja, also da mal ein bisschen rüber gehen, ne, das ja. Geht ja. Also ich habe, das Rheinische ist ja immer noch was in mir. Ne?
Ja,
auch
ja.
Wenn ich lange Jahre dann in der Schweiz gelebt habe. Wir haben das Wetter in der Schweiz gemacht am Anfang und dann privat in Ulm lebe, wo ja mehr Schwaben sind als hier in der Gegend, aber habe ich mich auch dran gewöhnt. Aber das Rheinische ist immer noch in mir. Ich bin in Bonn geboren. Ich habe gerade zum Pinsdorf schon gesagt, also mein Krankenhaus, wo ich geboren wurde, wurde direkt nach der Geburt aufgerissen, keine Ahnung wieso. Und dann bin ich in St. Augustin-Menden aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe in Köln Meteorologie studiert.
Klar.
Und ja, als ganz großes Highlight endet alles hier und ich sitze bei Ganser im Studio.
Tja, ja, also studiert, das ist ja auch ein Thema, ne? Da könnte man mal kurz drüber sprechen.
Wir haben heute beim Gespräch schon festgestellt, dass wir Gemeinsamkeiten haben, denn ich habe heute gefragt im Gespräch schon, woher dieses Interesse für Wetter kam und da habe ich erzählt auch im Gespräch, das wiederhole ich gerne nochmal, ich selber war ja in der Oberschule gewesen und hatte Wetterstation immer abgelesen und habe das in so ein Medium eingetragen, damit da irgendwelche Menschen mitarbeiten können und die Frage war, wo hat Sven Plöger das Interesse her? sich für Wetter zu interessieren.
Ja, das war irre. Da kriegte ich auch Riesenaugen. Also als er dann mit Begeisterung genau das erzählte, dachte ich, hey, das ist ja, wir müssen ja eineiige Zwillinge bei der Geburt getrennt gewesen sein oder sowas. Also das war, wir sind also ein bisschen Geburtsverspätung auf seiner Seite. Wir haben irgendwie festgestellt, wie viele Jahre sind wir auseinander? 26, ne?
26 Jahre, ja.
Also ich bin der Ältere übrigens, nur um das einmal gesagt zu haben. Aber das hat mich sehr begeistert. Und ich bin als 4-5-jähriges Kind schon, also ich habe da auf der Bühne auch gesagt, ich habe Wettergehen irgendwie, wie es in mich geraten ist, weiß ich nicht. Aber mich hat das fasziniert, schon als kleiner Junge. Wir hatten in Menden einen Balkon nach Westen. Immer wenn Gewitter kamen, ich habe jeden Blitz angeguckt. Ich bin auf dem Balkon rumgelaufen. Ich musste genau sehen, was da kommt und musste auch draußen bleiben, bis der letzte Blitz weg war. Meine Eltern kriegten mich nicht ins Bett. Und ich habe
keine Angst gehabt bei Blitzen,
nie.
Gewitter?
Nie.
Nee,
hab nie Angst gehabt.
Aber ich.
Echt?
Echt, als Kind.
Und was dann gemacht? Immer unter den Tisch gekrabbelt, oder?
Nee, das weiß ich nicht mehr, aber also. Es war jedenfalls, ich hatte Angst gehabt.
Ehrlich?
Kann ich mich erinnern, ja.
Und dann als Lösung der Angst aber mal ein Buch gelesen, wo drin stand, dass man durch sinnvolles Verhalten die Angst reduzieren kann, weil dann nichts passiert, oder?
Ich weiß es nicht, wie das bei mir war.
Ja. Obwohl, muss ich mich erinnern, also wo ich so 3 Jahre alt war, habe ich auch Angst davor gehabt. Aber irgendwann wurde mir das erklärt, was da passiert, also Mama hat das erklärt, ne, ganz pragmatisch, und dann habe ich gesagt, so, nee, das ist ja gar nicht gefährlich, es ist die Natur, die da etwas entlädt, ne, nach so einem Sommertag und ähnlich, so wurde es rangeführt.
Also sagen wir mal so, natürlich ist ein Gewitter, das muss man vielleicht auch sagen, weil es jetzt vielleicht Zuschauer, wollte ich nur sagen, Zuhörerinnen oder Zuhörer gibt, die sagen, ach, ist gar nicht gefährlich, kann ich machen, was ich will, da muss man aufpassen. Also natürlich ist ein Blitz wahnsinnig gefährlich, ein Blitz ist ein Kurzschluss und es wird eine wahnsinnige Spannung aufgebaut zwischen Atmosphäre und Boden und dann kann ein Kurzschluss passieren und es gibt einen unfassbaren Stromfluss. Also es können sehr hohe Zahlen sein, auch vorher die Spannung, das kann in Hunderttausende von Volt gehen. Ne? Also man soll ja schon in Steckdosen die Finger nicht reinhalten und das ist vernünftig so und da sind 230 Volt und hier geht es um Hunderttausende von Volt. Aber natürlich ein sehr kurzer Zeitraum, der nachher das Ganze ausmacht. Deswegen, wenn es immer mal die Geschichten gibt, würde man wissen, wo der Blitz kommt, könnte man irgendeine Stadt jahrelang mit Strom versorgen. Das ist falsch, weil der Blitz ist sehr kurz. Und wenn man eben eine hohe Stromstärke mit sehr wenig Zeit multipliziert, ist das dann gar nicht mehr so viel. Ich habe es mal nachgerechnet. Also man kann einen 1200 Watt Staubsauger mit einem gewöhnlichen Blitz ungefähr 5 Minuten lang betreiben. Auch schön, aber keine Stadt ein Jahr versorgen. Aber es ist wahnsinnig gefährlich. Also es kommen ja auch immer wieder Leute tatsächlich auch ums Leben oder werden schwer verletzt durch Blitzschlag. Das heißt, sich zurückzuziehen, drin zu bleiben, auch Abstand zu halten von Fenstern und Türen beim Gewitter, nicht einfach aufmachen, bis an den Rand gehen, da kann was passieren. Ne? Das ist absolut vernünftig. Wenn man mal das ganz große Pech hat, dass man irgendwie draußen unterwegs ist, sich verplant hat, man gerät in ein Gewitter, niemals unter Bäumen, ne, wenn die einzeln sind. Also es gibt ja die schönen Sätze, Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen. Das macht keinen Sinn, weil der Blitz weiß gar nicht, was für ein Baum das so genau ist. Und der schlägt dann einfach da ein, wo man sich dann hingestellt hat. Keine Bäume. Und wenn man ganz im Freien steht, dann hat man A, einen Planungsfehler begangen und vielleicht meine Wetterberichte nicht gehört oder die meiner wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Oder wenn dann tatsächlich in die Lage geraten ist, hinhocken, möglichst in der Kuhle und dann die Beine nicht zu breit auseinander machen. Das ist diese Potentialdifferenzgeschichte. Ne? Wenn man da also weit das auseinander macht, kann da wieder ein Stromfluss laufen. Also schön hockend da abwarten und dann ist normalerweise das Ganze safe. Also ein paar Dinge beachten und dann kann man mit der Natur umgehen. Aber nicht unbedacht durch die Gegend. Gewitter sind und bleiben gefährlich.
Ja, ich glaube, das unterschätzen viele heutzutage, weil die denken, ach, man kann doch da rumlaufen. Ne?
Das ist ein Punkt. Wir sind mittlerweile gefühlt so weit weg durch unsere Art zu leben, die ja sehr auch technisch basiert ist. Wir haben natürlich tolle Gebäude, wir haben ein Leben, wo die Natur oft ganz weit weg erscheint. Und dann hat man das Gefühl, naja, mir kann ja nichts passieren, wenn draußen Gewitter ist und ich rumlaufe, dann soll sich das Gewitter bitte zurückziehen. Nee, ist nicht so. Also dieses Wahrnehmen der Natur, auch für Menschen, die, sagen wir mal, sich viel in Städten aufhalten und damit weniger verbunden sind. Ich bin jetzt so ein Naturmensch, ich wandere wahnsinnig gerne in den Bergen, ich mache auch längere Touren. Meine Frau liebt das auch alles. Wir sind auch gern mit dem Bike, mit dem Fahrrad unterwegs und so weiter. Und dann ist man oft draußen und da bereitet man sich schlau vor und dann weiß man diese Dinge. Aber manche Menschen tun das alles nicht und sind so in der Stadt unterwegs. Und da immer wieder mal die Sensibilisierung zu machen, ist schon gut.
Ja, also ich habe auch festgestellt, wenn ich mit Menschen gesprochen habe und gesagt habe, oh Mensch, es hat lange nicht mehr geregnet, es ist viel zu trocken. Ach, ich bin froh, wenn es nicht regnet, es ist auch viel schöner, wenn die Sonne scheint. Ich sage immer, ja, es muss aber auch Wasser da sein, damit die Natur existieren kann.
So nicht? Sehr, das ist so wichtig. Ich habe mal auf meine Homepage geschrieben, ohne Wolken kein Wetter. Und ohne Regen, das ist ja das Ergebnis nachher von Wolken auch irgendwie ein Stück weit, von vielen Wolken zumindest, ohne Regen kein Leben. Und das ist genau das, was Sie sagen. Aber da fällt mir auf, in den letzten Jahren, ich mache das ja jetzt, man sieht es mir auch an. Danke, das wollte ich nur rauskitzeln. Also seit 25 Jahren bin ich ja jetzt im Fernsehen unterwegs und erzähle was über das Wetter und merke natürlich auch Veränderungen. Und ich merke, dass den Menschen natürlich die Änderungen, die sie ja selber erleben, also sprich der Klimawandel bewusst sind und der Klimawandel bewusst ist, die Änderungen bewusst sind. So. Und das hat dazu geführt, dass man früher, als ich anfing, schönes Wetter gleich Sonnenschein. Wir hatten die Dauersuche nach dem schönen Wetter, die Dauersuche nach dem Sonnenschein und das hat sich geändert. Gerade durch die Jahre ab 2018, wo wir ja ein sehr trockenes Jahr hatten, in Deutschland im Flächenmittel 25% der normal zu erwartenden Niederschlagsmengen haben gefehlt. Wir hatten 2019 zu trocken, wir hatten 2020 und 2022 zu trocken. 2021 hatten wir eine Flutkatastrophe, gerade im Ahrtal, aber auch hier in der Gegend. Also ne, ja. Da war das ja heftigst. Und die letzten zwei Jahre waren eher wieder zu nass. Aber diese trockenen Jahre, da ist den Leuten sehr bewusst geworden, wie wichtig Regen ist. Und da habe ich gespürt, die Sonnensuche ist nicht mehr das Einzige. Es war sogar so, ich habe fast in jeder Sendung dazu gesagt, wie wichtig es ist, dass es Regen gibt und wie schön es ist, wenn es regnet. Also man hat wirklich gewusst, Sven Plöger ist kein Schönwetter-Sonnenschein-Moderator. Und jeder, der mich auch mal fragte, wenn die Moderatoren dann so in Richtung schönes Wetter, ne, und die wussten nachher alle, Plöger darf man niemals so fragen, sonst gibt es immer 20 Minuten, wie wichtig Regen ist. Und doch, wenn ich es einen Tag mal weggelassen habe und einfach nur gesagt habe, Mensch, Leute, schönes, sonniges Wetter, dann kriegte ich gleich wirklich oft zweistellige Anzahl an Mails, wo die Leute sagen, Herr Plöger, haben Sie noch nicht gemerkt, wie wichtig es ist, dass es Regen geben muss? Und da dachte ich, ja, wenn ich das doch jetzt schon seit so vielen Jahren sage und merke, ja, man muss es immer wieder sagen. Ne? Und ja, wir brauchen Regen und Klimaänderung bedeutet, es werden Dinge extremer, die Variabilitäten nehmen zu, mehr Trockenheit, aber gleichzeitig auch mehr Nässe, mehr Starkregen, mehr Überschwemmungen, all das haben wir erlebt. Wir leben im Grunde das, was die Forschung uns vor 30, 40 Jahren gesagt hat. Das zeigt auch wieder, dass sie so falsch nicht sein kann.
Ist es dann 5:05 und hat die Gesellschaft aufgrund von Bewegungen wie Fridays for Future etc. jetzt ein Gespür dafür oder machen wir noch zu wenig dafür, dass wir in diese Richtung gehen, die Sie beschrieben haben?
Es sind verschiedene Dinge. Also natürlich machen wir zu wenig, weil das Einzige, was die menschliche Gesellschaft bisher geschafft hat, ist die Zunahme an Emissionen zu reduzieren. Wenn man die Zunahme reduziert, heißt es übersetzt, wir haben noch nie so viel emittiert wie heute. Gleichzeitig haben wir im Moment eine Zeit, das merken wir alle, wir haben multiple Krisen auf dieser Welt. Diese Krisen sind teilweise ganz entsetzlich. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir können immer noch jeden Tag mit großen Augen hingucken und es nicht glauben. Dann sehen wir im Moment einen amerikanischen Präsidenten, Klimaforschungsleugner. Im Moment ist er damit beschäftigt, Wissenschaftler, ja, ich möchte fast sagen, mundtot zu machen, in denen bestimmte Forschungen einfach nicht mehr zulassen will.
Die uns alle betreffen.
Die uns alle betreffen. Und das ist also wirklich, also wenn man das Wort Autokratie erleben will, kann man sich das im Moment angucken. In einem Land, was die Demokratie, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde Deutschland durch die amerikanische Partnerschaft, wurden viele Dinge ermöglicht. Also wir haben eine Nähe zu diesem Land, zu dieser Region. Und innerhalb weniger Tage ist alles auf den Kopf gestellt. Und das macht uns alles Sorgen. Das macht uns unsicher. Wir stehen im Moment ein bisschen wie die Kaninchen vor der Schlange, weil wir jeden Tag neue Nachrichten bekommen mit Beiträgen, die wir überhaupt nicht in unseren Hirnkasten bekommen, die uns alle Sorgen machen. Und in einer solchen Phase ist es immer so, dass ein Langzeitthema wie Klimawandel, also Physik passiert, Physik findet statt. Der Physik ist es egal, was wir da denken, ob wir es glauben, ob wir es nicht glauben, ob wir es gut oder schlecht finden, ob wir das wollen oder nicht wollen. Das ist alles vollkommen egal, der Physik, die findet statt. Und wir sind gut beraten, zur Kenntnis zu nehmen, was passiert, zu verstehen, was passiert, unsere möglichst intelligenten Schlüsse zu ziehen, weil es wird trotzdem passieren. Das ist einfach die Erkenntnis. Aber es fällt uns schwer, in einer Welt mit vielen Krisen sich auf das zu konzentrieren, was vermeintlich nach hinten geschoben werden kann, weil das andere drängender ist. Das wird am Ende nicht so sein. Und vor diesem Hintergrund, und das ist etwas, wir haben über einige Sachen heute ja auf der Bühnenveranstaltung gesprochen, aber das Schöne ist, wenn man dann hier nochmal zusammenkommt, vielleicht ein paar Gedanken. Ich möchte zwei Gedanken machen, was jetzt zum Beispiel Herrn Trump angeht, um das nochmal mit dem Klimathema zu verbinden. Also, dass er das verneint, ist sachlich Unsinn. Er tut das als 78-Jähriger, ne? Das ist sein Alter. Er ist ein Narzisst, der sich für sich interessiert und seine Macht vielleicht noch für sein Geld, sicherlich nicht für andere Menschen. Ich glaube, das ist bei Narzissten immer so. Dass ihm dieses Thema im Weg ist und dass er das nicht will, ist klar. Jetzt sind die USA das zweite Mal aus dem internationalen Klimaabkommen ausgetreten. Mit großem Bimborium hat er da in riesigen Zeichen wieder seine Unterschrift drunter gehauen. Ich weiß gar nicht, wie man so rütteln kann mit dem Stift, aber gut, das dann immer, und dann zeigt er das immer wild in die Kamera. Es ist besorgniserregend, aber manche Sachen sind noch nicht zu Ende gedacht. Und da, glaube ich, müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht wie die Kaninchen vor der Schlange stehen, wie ich gerade schon sagte, sondern mal zu Ende denken. Einer der Punkte, die er ganz wichtig fand, war zu sagen, Ende des Jahres sollt ihr, liebe Amerikaner, nur noch halb so gut hohe Energiepreise haben, wie das jetzt der Fall ist. Weil er Erneuerbare doof findet, sagt er, das muss alles fossil sein, das ist wunderbar und da es keinen Klimawandel gibt, spielt das auch keine Rolle. Wenn er das sagt, bedeutet das aber, dass das Barrel Rohöl nicht mehr als $40 kosten darf, sonst geht die Rechnung einfach nicht auf. Und dann rennt er in seiner Freakshow immer rum und sagt Frack, 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 also durch Fracking die fossile Energie gewinnen. Das lohnt sich erst bei $65. Wer zahlt die Lücke zwischen 40 und 65? Und das ist der Grund, warum die Ölkonzerne mit Riesenaugen daneben stehen und das im Moment gar nicht so fördern wollen. Weil jeder versteht, es geht eigentlich gar nicht auf die Rechnung. Und viele Rechnungen, die er da macht oder die er nicht macht und einfach nur was raushaut, gehen nicht auf. Zum Beispiel Austritt aus dem Klimaabkommen. Ja, ist tragisch und es ist ärgerlich, aber es verunsichert uns an einer Stelle, wo wir mal gucken müssen, was haben die Chinesen gemacht. Die erste Reaktion Chinas war sofort zu sagen, halt, wir bleiben im Klimaabkommen drin. Uns ist das Thema wichtig. Und ich glaube gar nicht, dass die Chinesen das machen, weil sie das Klimathema so wahnsinnig wichtig finden, aber sie erkennen eins, also sie finden es sicher vielleicht auch wichtig, weiß ich nicht, aber sie erkennen eins, die Transformation hin zur Nachhaltigkeit und die müssen wir machen und die wird auch kommen. Ganz egal, was ein reaktionärer, Energiepolitik betreibender 78-jähriger Narzisst denkt. Das wird kommen und das wird das Jahrhundertgeschäft sein. Die Transformation dieser Welt zur Nachhaltigkeit, weil sie sonst nicht funktionieren wird können. Das sehen die Chinesen. Und tatsächlich zu meiner Freude auch die Europäer, die jetzt nochmal den Green Deal, Ursula von der Leyen ist da ja schon länger mit rumgelaufen, bekräftigt haben. Das heißt, das Geschäftsmodell wird ja dadurch auch interessant, dass die Amerikaner sagen, wir nehmen uns raus. Das gibt für uns Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite, wenn man nach Amerika guckt, dort müssen sich die Menschen und die Konzerne, die Firma, es gibt so viele Leute, die auch anders denken als Herr Trump. Die hört man im Moment nicht. Aber die denken nach. Die überlegen, die wollen Perspektiven sehen und die sehen, so gibt es gar keine Perspektiven. Und das wird sich versammeln und da wird ein Gegenwind entstehen. Es wird nur eine gewisse Zeit brauchen. Insofern darf man sich von einem, der da rabaukenartig durch die Gegend wurschelt, vielleicht nicht zu sehr verunsichern lassen, sondern muss diese positiven Punkte und die realistischen und intelligenten Punkte rausarbeiten, um die eigene Verunsicherung ein bisschen zurückzuführen. Das halte ich für wichtig.
Ja, Sie sehen also auch immer das Positive in dem, was sich doch entwickeln kann in diese Richtung, dass man doch Hoffnung haben kann. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass die Menschen nicht resignieren und sagen, nützt sowieso alles nichts, die machen ja so, was sie wollen da oben, siehe Amerika. Sondern es ist wichtig, da noch so ein Hoffnungsschimmer zu haben, etwas Positives zu entdecken, um sich auch daran zu klammern und zu sagen, nee, da muss man doch nach vorne gucken auf diesem Gebiet. Ne?
Definitiv. Ich sage immer begründete Hoffnung. Das Begründen spielt eine große Rolle, weil willkürliche Hoffnung ist anstrengend, weil sie ist eben nicht begründet. Aber wenn ich mir überlege, welche Möglichkeiten ich habe, welche Stellschrauben ich habe, nicht nur ich, sondern die ganze Welt hat, dann sind Phasen wie diese auch überwindbar. Es ist schlecht, dass es so ist. Absolut. Das kann man ja nicht ändern. Man muss es hinnehmen, weil es so ist. Man muss die guten Punkte rausarbeiten und wir dürfen nicht, und sonst besteht die Gefahr einer sich selbst erfüllenden Prognose. Wenn man den ganzen Tag erzählt, schaffen wir sowieso nicht. Keine Chance, keine Möglichkeit. Und irgendwann hat man sich so weit zurückgenommen, dass man so ganz erschöpft da sitzt und zwar interessanterweise, bevor man wirklich angefangen hat, was zu tun, schon zu sagen, wir schaffen das nicht und sich weinerlich zurückzieht, obwohl wir in vielen kleinen Schritten, ich habe heute Abend auf der Bühne gesagt, ja nicht mit böser Absicht. Wir Menschen haben einen Wohlstand geschaffen und das ist ja toll, dass wir ihn haben. Wir leben heute besser als im Mittelalter und besser als in irgendeiner Zeit, die es auf dieser Welt gegeben hat. Das ist ja schön. Aber die Tatsache, dass das nicht nachhaltig ist, die wird uns mehr und mehr bewusst. Und dieses Wissen darüber zu haben, dass wir nicht nachhaltig sind, das umzusetzen in einen Gedanken, okay, wenn da etwas fehlt, müssen wir das korrigieren. Diese Grundhaltung zu haben und dann aber zu kombinieren mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, wo sind die Stellschrauben, was können wir machen, was können wir tun, Begeisterung zu wecken. Nur zu sagen, schaffen wir sowieso nicht, das ist, ich sagte es gerade, selbsterfüllende Prognose. Das ist wie, ich habe das heute gemacht, da war auf der Bühne gesessen und habe gesagt, Leute, stellt euch mal vor, ihr geht zu den Olympischen Spielen, wollt einen 100-Meter-Lauf machen und sagt als erstes, also dass ich hier gewinne, ist ganz unwahrscheinlich, ich habe sowieso keine Chance. Also dass man so ein Rennen dann gewinnt, ist ja die Wahrscheinlichkeit nahe null. Ich habe dann dahinter gehängt, außer es ist, sich verlaufen alle. Wenn sie alle anderen verlaufen, dann kann ich das vielleicht gewinnen, aber das passiert beim 100-Meter-Lauf nicht. Die Strecken sind einfach. Ne? Also wirklich Klarheit schaffen. Und wir können, wo sind wir im Moment energetisch? Also wenn wir die Dinge so tun, wie wir sie im Moment tun, also die Emissionen, die wir produzieren, das kann man relativ gut ausrechnen. Das sind 3,3 Watt auf jeden Quadratmeter, die wir zusätzlich ins System bringen. Jetzt haben wir so eine Kugel, die hat 510 Millionen Quadratkilometer. Das kann man dann in Quadratmeter umrechnen. Also wenn man Lust dazu hat, muss man mit Millionen. Und dann haben wir 5 Billiarden Tonnen Atmosphäre. Und wenn man auf diese Luftmasse 3,3 Watt gibt, dann ist das Gleichgewicht 2,7 Grad. Wir sind im Moment auf einem Pfad, der ergibt einfach gegenüber dem vorindustriellen Niveau 1850 bis 1900 2,7 und wir haben uns gesagt 1,5. Mit 2,7 kann man 1,5 nicht schaffen. So, das heißt, da müssen wir etwas korrigieren. Wenn wir aber all die Dinge, die wir uns längst auf den internationalen Klimakonferenzen gesagt haben, auch machen würden, das tun wir nicht. Ne? Wir sagen und machen nicht. Dann wird es schwieriger. Aber würden wir das machen, hätten wir 2,1 Grad im Visier. Das ist nicht 1,5. Aber es ist besser als 2,7. Und jedes Zehntel Grad, je höher man kommt, da ist eine Exponentialfunktion dahinter. Das ist kein linearer Zusammenhang. Je mehr sich die Atmosphäre erwärmt, desto viel mehr Wasserdampf passt rein, kann kondensieren und rausfallen. Starkregen, Ahrtal, Gedanken. Da sind wir genau an dem Punkt. Je mehr da reinkommt, desto immer schlechter wird die Situation. Deswegen spielt jedes Zehntel Grad eine große Rolle und zwar insbesondere auch in positiver Richtung. Das müssen wir uns klar machen. Die Wissenschaft sagt, wir haben noch die Chance und dann sollten wir sie nutzen.
Studio Merten.
Ja, bei uns im Studio Merten ist Sven Plöger, Diplom-Meteorologe und Buchautor und Fernsehmacher. Und da wollte ich jetzt auch nochmal drauf kommen, Fernsehen, das machen Sie ja schon sehr lange. Und ich glaube, im letzten Jahr ist eine sehr interessante Reportage von Ihnen gelaufen. Da waren Sie in der Arktis Und das ist ein sehr berührender und emotionaler Beitrag, um das schmelzende Eis und alles das besser zu erklären, was das alles mit uns macht dann irgendwann. Und das war für Sie auch eine besondere Erfahrung.
Unbedingt. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Und da ich jemand bin, der sich relativ schlecht verstellen kann, habe ich den vielleicht auch Vorteil, diese Emotionen dann auch ein bisschen transportieren zu können. Und wir sind da im letzten Jahr, also 2024 im Sommer, waren wir auf Grönland, um eben dort einige Regionen uns anzuschauen für diese Dokumentation, die dann am 3. Februar 2025 gelaufen ist in der ARD und auch in der Mediathek noch zu sehen ist, sodass also jede und jeder, der will, sich das nochmal angucken kann.
Wir haben übrigens in unserer Studio Merten Homepage einen Link zu dieser Sendung gemacht.
Sehr gut. Ja, da ist der Pflöger fröhlich.
Wenn unsere Hörerinnen und Hörer das jetzt ganz bequem anklicken.
Ja, das freut mich sehr. Nein, war eine tolle Dokumentation und es passieren natürlich ganz viele Dinge in einem selbst. Für mich war einer der ganz beeindruckenden Momente, ich war auf dem grönländischen Eisschild und so fängt die Dokumentation auch an. Ich steige aus, bin auf diesem Eisschild und sage hunderte Kilometer Eis vor mir, hinter mir, rechts und links und dann sieht man mich im Bild sehr klein und die große Eismenge und dieses Bild symbolisiert so viel. Völlig unabhängig von meiner Person, aber ich bin eine einzelne Menschensperson und unfassbar klein vor einer unfassbar großen Natur. Und gleichzeitig gibt es sehr viele Menschen auf dieser Welt, die alle einen kleinen Beitrag liefern und zwar nicht aus böser Absicht, nochmal ganz genau, sondern einfach, weil es so ist, weil unser Wohlstand so geprägt ist, dass wir in Summe dann doch Dinge unfassbar verändern können, zum Nachteil der Natur und am Ende zum Nachteil von uns. Wir sind ja bei dem Klimathema so ein bisschen in der Doppelrolle. Ne? Wir sind Opfer unserer eigenen Taten, wenn man so will. Ja. Nochmal, nicht aus böser Absicht, aber wir sind Opfer und Täter. Das ist eine Doppelrolle. Und im Moment ist es in der Arktis so, dass wir 29 Millionen Tonnen Eis verlieren. Und zwar pro Stunde.
Pro Stunde.
Jede Stunde. 29 Millionen Tonnen Eis. Und das macht die Größe klar. Das Eis schmilzt derzeit 5-mal so schnell wie noch in den 1980er Jahren. Das Eis schmilzt 2- bis 3-mal so schnell in der Arktis, wie die mahnendsten Forscher vor wenigen Jahrzehnten gesagt haben. Was bedeutet, dass der Klimawandel und das Schmelzen des Eises ist einer der Prozesse, die den Klimawandel sehr deutlich zeigt. Das zeigt, dass die Prozesse noch deutlich schneller ablaufen, als wir das, wie gesagt, selbst in besorgter Stimmung wahrgenommen haben. Und das bedeutet wiederum rückwärts gesprochen, uns muss klar sein, dass diese Veränderung, die wir vielleicht noch als langsam erfinden, weil das bezogen auf unsere Lebenszeit immer noch eine Gemächlichkeit hat, bezogen auf die Erdgeschichte nicht mal ein Augenzucken ist. Also das ist auch der Unterschied zwischen natürlichem Klimawandel und menschengemachten. Ne? Weil es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, so früher hat sich Klima auch schon geändert, da waren wir doch gar nicht da. Was soll die Diskussion? Weil ja, natürlich gab es immer Klimawandel, das ist nie konstant gewesen, weil auf dem Erdsystem so viele Prozesse stattfinden. Das ist logisch, dass da was schwankt. Ich könnte da jetzt eine halbe Stunde über natürliche Prozesse reden, das schaffen wir aber nicht. Der Unterschied ist aber zwischen natürlichen Prozessen und dem, was wir derzeit erleben, die Geschwindigkeit. Es geht deutlich schneller, als die Natur alleine das kann. Weil die Natur schafft alleine diese 3,3 Watt auf den Quadratmeter nicht. Die schafft viel geringere Zahlen. Und deswegen dauern die Prozesse in der Natur viel länger. Nur mal als Beispiel. Vor 11.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, war es auf diesem Planeten 3 bis 4 Grad kälter als heute. Jetzt hatte ich gerade gesagt, der Pfad, auf dem wir uns im Moment befinden, energetisch, ist 2,7 Grad, weil wir ja immer noch einen Zuwachs haben, sagt die Forschung, dass wahrscheinlich ist, bis Ende des Jahrhunderts, dass es 3 bis 4 Grad wärmer wird. So, jetzt haben wir einfach mal die Größe 3 bis 4. Viele sagen, ja, das ist ja gar nicht so viel. Und wenn es 4 Grad wärmer ist, ist es ja auch noch schöner. Es geht aber um Klimamittel. Nur mal ein Gedanke, weil manchmal fragen mich Leute, ja, was ist denn eine 3 bis 4 Grad wärmere Welt? Dann sage ich immer, das sage ich euch nicht. Das ist Dystopie. Das ist Apokalypse. Das will keiner hören. Hat zu tun mit Lebensraumverlust. Sei das Meeresspiegel, sei das fehlendes Wasser, sei das Dürren. Wo wir dann nichts mehr anbauen können und so weiter. Aber rückwärts gucken, um die Größenordnung zu verstehen. Am Ende der letzten Eiszeit, wo es 3 bis 4 Grad kälter war, sind zum Beispiel die Alpen Alle Täler in Österreich, in der Schweiz waren voller Eis. Niemand hätte da leben können. Berlin, hunderte von Metern unter Eis. Ich sage immer gerne, es ist ja dann auch für den politischen Alltag ganz anders als heute. Ne? Meinte ich jetzt runtergekühlt. Skandinavien, 2 bis 3 Grad, 2 bis 3 Kilometer unter Eis. New York, 1,5 Kilometer unter Eis. Das ist eine 3 bis 4 Grad kältere Welt. Das ist die Größe von 3 bis 4. Und wenn man also sagen kann, eine 3 bis 4 Grad kältere Welt hat mit der heutigen Welt nichts zu tun, dann wird es leicht. Denn dann hat eine 3 bis 4 Grad wärmere Welt mit der heutigen auch nichts zu tun. Unterschied, wir verdichten einen Prozess, für den die Natur 11.000 Jahre braucht, auf 100 Jahre. Und das ist der Punkt. Und das muss uns immer wieder klar sein. Also wenn man irgendwo mal in der Kneipe sitzt und da kommt einer und sagt, ja, also Klimawandel, so ein Schwachsinn hat es früher immer schon gegeben, dann sagen Sie sofort als angesprochene Person, ja, stimmt, aber noch nie so schnell. Und dann darf man auch ein bisschen süffisant dahergrinsen. Nutzt nichts, der Klimaforschungsleugner wird es nicht verstehen, aber man kann es ja mal gesagt haben. Ne?
Aber wo kann ich oder wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer selbst anfangen, nachhaltig zu leben? Oder wo fängt auch Sven Plöge an, nachhaltig zu leben?
Es gibt natürlich eine riesen Spannbreite. Bei der Ratgeberei, die ich wichtig finde, ist es immer schwierig, weil die Lebenssituation der Menschen ist äußerst unterschiedlich. Ne? Einer ist reich, einer ist arm, der Nächste macht gern viele Reisen, der Nächste reist gar nicht gern. Manch einer sieht das Thema für sich als wichtiger an, andere weniger wichtig. Dann gibt es verschiedene Vorlieben, was macht man gern? Und es ist ja schön, dass Menschen verschieden sein können und dürfen, auch verschieden denken dürfen, auch unterschiedliche Auffassungen haben dürfen. Das macht eine Gesellschaft aus. Wie wäre eine Gesellschaft, wenn alle das Gleiche denken? Sehr furchtbar. Aber die Physik, die tickt nun mal, wie sie tickt. Physik, da kann ich keine Meinung zu bilden. Die Physik muss ich akzeptieren, im Idealfall verstehen. Wenn ich nur, weil ich in der Mittelstufe lange gefehlt habe, meine, ich könnte Physik durch Fantasie ersetzen und irgendeinen Unsinn reden, dann kann ich das zwar machen, aber das ist der Natur egal. Die Realität wird sich durch meine Meinung, die ich der Realität gegenüber habe, nicht verändern. Das muss ich verstehen. Und dadurch ist Ratgeben immer sehr schwierig, weil die Bedingungen der Menschen unterschiedlich sind, die Interessen der Menschen unterschiedlich sind. Ich sage immer, Leute, nehmt euch ein Papier. Schreibt drauf, was ist meine aktuelle Situation? Was sind auch meine Wünsche? Was ist mir wichtig? Und dann gleiche ich ab, wie ist meine energetische Nutzung, wie ist meine Mobilitätsnutzung, wie sind meine Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, also wie geht es mir persönlich? Und wo kann ich dann aufschreiben, dass ich diese oder jene Emission habe, natürlich durch normalerweise Verbrennen fossiler Energieträger, das wir ja nun mal brauchen. Deswegen ist erneuerbare Energie auch gut, weil dann müssen wir weniger emittieren und Energiesparen ist noch besser, dann müssen wir sie nicht mal erzeugen. Und wenn das jeder mal für sich aufschreibt, dann hat man einen eigenen Beitrag, wo man die Stellschrauben erkennen kann. Und dann gibt es sehr viele Ratgeber, die kann man kaufen. Viele Menschen kaufen die und stellen die ins Bücherregal. Das ist schon mal ein sehr guter Gedanke. Mein Rat ist oft mal lesen, was drinsteht und als High-End-Variante sogar machen, was drinsteht. Weil dann spart man meistens auch Geld. Also es gibt eine unheimliche Vielfalt. Ich habe ja selber auch mittlerweile 7 Bücher gemacht und in Büchern von mir kommt es auch vor, dass ich Vorschläge mache. Ich will mal ein ganz einfaches Beispiel machen. Dass die Fliegerei nicht gut ist, wissen wir alle, aber dass man natürlich gern mal irgendwo hinfliegen möchte, weiß man auch und ich möchte auch immer anraten, man muss sich auch mal was gönnen. Man darf aber darüber nachdenken, wie oft muss ich eigentlich wohin fliegen. Das kann jeder für sich tun und da muss man eigene Maßstäbe ansetzen. Und die Fliegerei ist bezogen auf die Gesamtemission dieser Welt bei etwa 3%. 97% sind keine Fliegerei. Spätestens da kommt man drauf, ganz viele Bereiche haben einen Beitrag und der ist immer klein mal viel gleich groß. Fliegerei ist aber etwas, was schon in Summe sehr schädlich ist. Also Deutschland emittiert zum Beispiel 1,79% von allem. Fliegerei 3%. Wenn ein Land wäre, was nichts anderes machen würde, als Zement zu produzieren. Wir brauchen ja Zement, um was zu bauen. Das Zementland wäre nach China und den USA das drittemittierendste Land. Also man muss immer genau gucken, wo man da liegt. Am Ende kann man für sich Bilanz ziehen. Am Ende geht es darum, bei solcher Ratgeberei zu gucken, was bin ich bereit zu tun. Fliegerei ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was ich öfter mal anführe, ist zum Beispiel das Streamen. Viele Menschen haben schon mal Fotos verschickt oder Videos gestreamt. Und man denkt gar nicht darüber nach, was da passiert. Viele denken, das fliegt ja alles durch die Luft, plötzlich ist ein Foto bei mir. Ha, schön Foto. Aber dafür müssen ganz viele Geräte ganz viel Strom verbrauchen, sie müssen ganz viel gekühlt werden. Und wir haben den Nachteil, dass auf unseren kleinen Bildschirmen, wir haben auf diesen Handys, das ist jetzt gar keins, aber auf diesen Handys oft so kleine Bildschirme drauf, da gucken wir dann was, mit viel zu hoher Auflösung. Wir transportieren unfassbar viele Daten und zwar weit oberhalb der Auflösung, die unser menschliches Auge überhaupt wahrnehmen kann. Weil wir gar nicht wissen, dass wir das einstellen können, wissen wir auch den Knopf nicht, wo wir es reduzieren können und transportieren unfassbar viele Daten, sodass mittlerweile in Summe der Nutzung des Streamens und des Bilderverschickens wir weit oberhalb der Emission der Fliegerei liegen. Und das ist auch oft denen nicht klar, die dann sagen, ja, wenn ich weniger fliege, dann habe ich die Welt schon ein bisschen gut, also es ist gut, das zu machen ist gut, ne? Um Gottes Willen. Aber dann gibt es noch so andere Stellschrauben. Ne? Manchmal erlebt man es auch bei Jüngeren, bei Älteren. Man sitzt da irgendwie zu 10 zusammen und jeder streamt dasselbe Video und man, da sage ich immer, hey, ich habe eine gute Idee. Ihr tut euch zusammen, kocht eine schöne, oder nicht kochen tut man es ja nicht, aber macht eine schöne Pizza oder sowas, sitzt da zusammen, habt eine schöne Gesellschaft, einer streamt das Video, weil er gemeinsam gucken wollt, macht einen Monitor, den macht er ein bisschen groß, alle gucken drauf, die 9 anderen, die auch vorher gestreamt haben, müssen nicht streamen, hat man 90% Energie gespart, indem man einmal auf den Knopf drückt. Und wenn einer noch nachguckt, wie man das mit der Auflösung korrigiert, kann man noch irgendwie 80% der Daten reduzieren, sieht das absolut Gleiche, weil es überhaupt kein Unterschied ist, hat nochmal 80% gespart. Also es gibt ganz kleine Dinge im Leben, die gar nicht so schwer sind, die am Ende, wenn viele Leute das machen, viel ausmachen.
Aber das ist viel zu wenig bekannt.
Das ist bedauerlich.
Das kommt nicht so an, weil man sieht das nicht direkt. Wenn das jetzt, wenn so ein Handy oder diese Geräte einen Auspuff hätten und man sehen würde, was da hinten rauskommt, wäre das vielleicht anders.
Ja, ne? Das ist immer gleich. Und diejenigen, die diese ganzen Dinge vertreiben, auch das Ganze mit 5G, wo es ja jetzt auch noch immer mehr Netze, immer mehr Stromverbrauch gibt, ich will das alles gar nicht im Grundsatz kritisieren, aber meistens ist natürlich das Geldverdienen auf verschiedenen Seiten das wichtige Thema und dann werden diese Themen schon mal weggelassen. Ne? Was soll's? Und da wäre es ein Wunsch von mir, dass man A, darauf aufmerksam macht, dass, und das findet man ja in vielen Ratgebern, wo das dann auch zu lesen ist, dass man das für sich nochmal überlegt. Und dazu gehört für mich grundsätzlich Haltung. Ich glaube, das Wichtigste in der Klimakommunikation ist, sie so zu machen, dass wir uns nicht mit Katastrophenszenarien erschlagen und entmutigen, sondern dass wir uns mit Ideen und mit einer gewissen Begeisterung für Veränderung, was schwer ist in krisengebeutelten Zeiten, das will ich überhaupt nicht bestreiten, denn wenn Menschen Angst haben, Sorge haben, dann klammern sie sich an Alten fest, das ist Psychologie. Trotzdem diese Motivation zu machen, immer wieder aufzeigen, hey, Änderung ist nicht nur eine möglicherweise bestehende Challenge, die begeistern kann, sondern vielleicht auch was wirklich was anfacht, was Lust macht und später ja zu einer besseren Situation führt, zu mehr Nachhaltigkeit und meistens auch zu mehr Geld im Portemonnaie. Man muss nur ein bisschen Geduld haben, bis es soweit ist. Wir müssen am Anfang investieren. Aber immer wieder diese Geschichten erzählen. Wir müssen uns gegenseitig mit den Möglichkeiten begeistern. Wir müssen uns anstecken. Ein Mensch muss, ich habe zum Beispiel mal ein Haus umgebaut. Wir kriegen, meine Frau und ich, zu unserer persönlichen Freude oft Besuch, haben viele Menschen, die wir kennen. Wir versuchen freundlich zu sein. Da sind die das auch, die anderen Menschen, und dann besucht man uns und dann zeige ich das zum Beispiel, wie das da alles so funktioniert und dann sagen ganz viele Leute, das will ich auch. Und der Das-will-ich-auch-Effekt, wenn das einer nochmal macht, ich habe jetzt seit 2013 irgendwie 80 Megawattstunden Energie produziert da mit dem Haus und dann macht einer das auch und erzählt vielleicht wieder seinen Freunden und Bekannten das. Ich sage auch oft nach meinem Vortrag oder nach Vorträgen, die ich sehr viel halte in diesem Land, sage ich immer, Leute, versucht euch das zu erzählen. Erzählt euch Begeisterung, Chancen und Möglichkeiten weiter. Auch wenn ihr auf Partys seid, mit Bekannten, mit Freunden, auch in der Verwandtschaft. Es gibt viele, die mit zum Teil ja sehr absurden Sätzen begründen, warum man doch gar nichts machen kann oder warum das alles Unsinn ist. Haltet dagegen, erzählt die Geschichten, erzählt die Möglichkeiten, motiviert die Menschen. Ich kann das ja nicht immer alleine tun, ich will mich überhaupt nicht hier besonders in Szene setzen. Also es gibt ja auch andere, die das ganz toll vermitteln, um Gottes Willen. Aber wir, die wir das machen, sind ja auch eine begrenzte Zahl. Aber wenn ich vielleicht Leute mit habe nehmen können durch das, was ich da tue und die erzählen das weiter, dann haben wir wieder einen Gewinn gehabt. Also einfach nicht sich zurückfallen zu lassen Und ich selber habe, weil die Frage eben ja kurz von Ihnen kam, Herr Pinstorf, war zum Beispiel mir zu sagen, es brauchte aber auch seine Zeit, habe ich auch auf der Bühne gesagt. Ich bin nicht der tolle Idealmensch. Ich brauchte auch meine Zeit, mich zu entwickeln. Ich erzähle immer darüber. Und 2017 ist mir gekommen, also ich darf einfach keine Inlandsflüge mehr machen. Jetzt habe ich seit 8 Jahren keine mehr gemacht, fühle mich sehr wohl. Ich habe ein Elektroauto vor längerer Zeit gekauft. Damit fahre ich durch die Gegend, habe aber trotzdem 80% meiner Autokilometer weggelassen und bin jetzt Bahnfahrer. Das ist manchmal eine Herausforderung.
Freut mich als Eisenbahner sehr.
Ja, ich weiß, wir hatten eben schon ganz, ganz viel Spaß auf der Bühne, weil das war für mich, also ich bin echt schon Bahnfan seit vielen, vielen Jahren, seit meiner Kindheit fand ich das alles toll. Ganz unter uns, Herr Kanzler, Pinstorf nimmt mich mal mit in der Lokomotive, hat er gesagt. Und ich freue mich schon dramatisch. Ja. Ich freue mich schon riesig. Aber wenn ich so der normale Nutzer bin, dann ist es so, dass ich zwar, ich sage immer den Satz, der Bahnfahrplan ist im Moment heute eher ein Vorschlag als ein Fahrplan, aber ich komme von A nach B, ich kann da sitzen, arbeiten, ich habe einen Zeitgewinn, ich kann lesen, ich kann mal dösen und schlafen. Vorhin habe ich gesagt, alles Dinge, die man als Autofahrer selbst nicht machen kann. Der Autofahrer, wenn ich selber fahren muss, stehe ich im Stau, bin ich auch nicht schneller. Ich habe nur keinen Fahrplan, dann weiß ich das nicht so genau. Also man kann ganz viele Dinge tun in Sachen Mobilität. Wie gesagt, der Umbau dieses Hauses hat mir, natürlich, es war verbunden mit einer Investition. Und es gibt jetzt Menschen, ich hatte die Möglichkeit, in diesem Rahmen zu investieren. Es gibt Menschen, die können noch viel tausendmal mehr investieren als ich. Es gibt aber auch Menschen, die können es nicht. Das heißt, wir müssen hier sehr sortieren. Wer hat welche Stellschrauben? Deswegen sage ich immer, das Papier nehmen, wo man draufschreiben kann, was kann ich denn machen? Und als ich das alles gemacht habe, habe ich gesehen, Mensch, das bringt was und tatsächlich auch für mein Portemonnaie. Und sich so etwas zusammenzustellen und dann ein bisschen Wohlfühlen auch dann zu erlauben, wenn man trotzdem weiß, man ist nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Und ihr seid auch nicht perfekt. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch nicht perfekt. Aber jeder, der darüber nachdenkt und ein bisschen was macht, und wir Deutschen neigen dazu, immer sofort Vorwürfe zu platzieren, wenn jemand nicht perfekt ist. Und da niemand perfekt ist, ist das immer anstrengend. Wir sollen uns auch Dinge erzählen können, wenn wir einen kleinen Erfolg haben. Ja, hey, genieß den doch. Das ist besser, als nichts zu machen. Und wenn wir so eine Art des sich Austauschens etablieren könnten, dann könnten wir uns aus meiner Sicht auch ein bisschen antreiben.
Tu Gutes und erzähl darüber.
Und rede darüber, genau. Ja, und aber einfach dieses Perfekt-Syndrom mal wegzulassen, sondern sagen, hey, guck mal, ich mach das. Und dann sagt einer, ach Mensch, das könnte ich vielleicht auch machen. Ich mache zwar das noch nicht, aber vielleicht könnte ich das machen. Und dann können die Erzählungen ganz anders gehen als dieses unfassbar mumpfige, oh, können wir sowieso alles nicht, geht nicht, schaffen wir nicht und stell dir mal vor. Und dann wird so Couch-Potato-mäßig rumgesessen und gemault. Das hat noch nie auf der ganzen Welt irgendein Ergebnis gezeitigt. Und deswegen unser Erzählen, unser Kommunizieren über die Themen einfach mal zu verändern, das ist aus meiner Sicht schon ein Ansatz.
Ja, ich habe gerade auf die Uhr geguckt.
Das sollte man nie tun, wenn man mit Sven Plöger spricht, auf die Uhr gucken.
Man müsste viel mehr Sendezeit haben. Ja, also ich muss sagen, Sie haben das wieder wunderbar erklärt. Und das ist das Gute ja auch. Und das schätzen ja auch viele Leute bei Ihnen, indem Sie nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Leute zugehen, sondern einfach, wie Sie selbst auch sagen, Sie wollen die Physik und die Zusammenhänge erklären und oder übersetzen, damit es besser zu verstehen. Das können Sie auch sehr gut.
Vielen Dank.
Das möchte ich auch mal sagen, das Vielen sollte Dank. Man durchaus auch mal anerkennen,
ja,
diese
doch.
Leistung, die Sie haben und wie Sie das so vermitteln können. Und ich glaube, Sie haben uns auch heute wunderbar vermittelt, um zum Nachdenken zu kommen und bestimmte Sachen, wo ich auch eben gedacht habe, dass das war auch ganz wichtig da mit Handynutzung und so weiter, was man alles aus dem Netz saugen kann, was viel Energie verbraucht, was man gar nicht so spürt. Ja, das sind alles wichtige Elemente. Ja, ich glaube, Dominik.
Ich kann es ja schon mal verraten, ich habe vorhin, als wir hergefahren sind, wir werden ihn nochmal nach Bornheim locken. Das haben wir schon mal besprochen. Nochmal über das Klima und auch über sein Buch zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, da kann man nicht aufhören, darüber zu erzählen. Und auch vielen Dank, dass Sie heute bei uns hier im Studio Merten waren.
Ja, das war eine tolle Sache. Und ich sag mal so, ich lasse mich auch von euch locken. Danke.
Ja, ich darf mich ganz herzlich auch bedanken und freue mich, dass wir ein tolles Gespräch geführt haben und vor allen Dingen, dass Sie trotz Ihrer beschwerlichen Situation zu uns gekommen
ja,
sind.
Ich musste ja bei diesem Gespräch wirklich sprechen und nicht irgendwie auf einem Bein im Kreis hüpfen. Da hätte ich abgesagt, aber so.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen viel Gesundheit und alles Gute und weiterhin, dass Sie mit dieser Freude, mit dieser Ausstrahlung den Menschen das nicht nur das Wetter, sondern auch das Klima und die ganze Situation um den Klimawandel drumherum, dass Sie das weiter mit dieser Freude und Ausstrahlung vermitteln können.
Da bleibe ich dran. Dankeschön für die Einladung und auch Ihnen beiden die allerbeste Gesundheit dieser Welt.
Vielen Dank. Ja, das war Sven Plöger, Diplom-Meteorologe, Wettermoderator, Klimafachmann kann man sagen, Buchautor. Über Ihre Bücher haben wir jetzt gar nicht mehr sprechen können. Machen wir ein andermal.
Ich wollte sagen, da machen wir nochmal ein Zusammentreffen, ne? Dann ja. Im rheinischen Gefühl nochmal.
Ja.
Da reden wir nochmal 3-4 Stündchen über die Bücher. Ne?
Genau. Okay, machen wir so. Also, ich sage damit auch Tschüss. Mein Name ist Otto Ganser und
Dominik Pinsdorf. Schönen Abend noch.
Bis dann. Tschüss.
Aber jetzt noch dieser Hinweis. Das Gespräch wurde bereits am 7. März aufgezeichnet.